Herzlich willkommen zur Sommeredition des 5-Minuten-Talks, bei dem wir ein bisschen mehr Zeit haben als sonst. Für unsere Verhältnisse ist das also eine Art Deep Dive, wenn man so will, in große politische Themen. Letzte Woche haben wir die Frage gestellt, ob die SPD eigentlich noch zu retten ist. Heute ziehen wir mal Bilanz. Friedrich Merz ist nämlich genau seit 100 Tagen im Amt. Und ich freue mich sehr, mit einer Kollegin darüber zu sprechen, die sich nicht nur besser als die allermeisten mit Friedrich Merz auskennt, sondern ihn auch am besten einschätzen kann. Mariam Lau von der Zeit.
Hallo Veit, freue mich sehr, hier zu sein.
Es freut mich total, dass du da bist. Und für alle, die es nicht wissen, Mariam hat ein Buch geschrieben über Friedrich Merz. Ist ein ganz tolles Buch, ist nicht so eine ganz klassische Biografie, sondern konzentriert sich ja eher so auf zentrale Kapitel seines Lebens und seines Denkens und seines Agierens und so. Also ganz, ganz toll, kann ich nur empfehlen. Ich habe das schon vor längerer Zeit gelesen, aber nehme es immer mal wieder raus, sozusagen, wenn ich was Aktuelles über Merz wissen will. Es heißt Merz, die Suche nach der verlorenen Mitte. Du hast ja dafür auch mehrfach mit ihm gesprochen, du bist viel mit ihm rumgereist, du hast ihn ja auch schon Jahre vor seiner Kanzlerschaft erlebt und beobachtet. Jetzt nach 100 Tagen als Kanzler, Mariam, was hat dich an Friedrich Merz überrascht?
Was mich wirklich, wirklich überrascht hat, ist, wie wenig ideologisch festgelegt er ist. Ich sag mal ein Beispiel. Also nach der Trump-Inauguration und nach den ersten Wochen Trump und nach dem Auftritt des amerikanischen Vizepräsidenten in München, die meisten Transatlantiker haben einfach Kurs gehalten und haben gesagt, das ist unser wichtigster Bündnispartner und so weiter. Mhm. Friedrich Merz hat noch am Abend der Wahl gesagt, wir müssen uns von denen unabhängig machen. Und die Angriffe, die im Wahlkampf auf uns kamen, die Eingriffe in unseren Wahlkampf gleichen eigentlich denen, die wir aus Russland kennen. Das hat der Transatlantiker, ich meine, der Mann war 10 Jahre Chef der Atlantikbrücke.
Absolut, ich erinnere mich an den Satz sehr genau. Im Fernsehen hat er den gesagt.
Ganz genau. Er hat auch noch gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas mal im deutschen Fernsehen sagen würde. Und diese fixe Bereitschaft, Sachen aufzugeben, das hat mich echt sehr überrascht.
Jetzt könnte man das natürlich auch total gegen ihn wenden, weil von dieser Einschätzung, die er am Wahlabend hatte, ist ja wirklich nicht mehr wahnsinnig viel übrig geblieben. Er ist ja jetzt einer, der sagt, wir müssen alles dafür tun, das transatlantische Verhältnis beizubehalten, zu retten. Er telefoniert regelmäßig mit Donald Trump, er war bei ihm im Oval Office, er hatte da einen verhältnismäßig guten, freundlichen Termin. Also er sucht die sehr enge Bande eigentlich zum amerikanischen Präsidenten. Und da denkt man sich so plötzlich, Moment mal, das passt doch eigentlich gar nicht zusammen zu dieser fast trotzigen, frustrierten Haltung, die er da kurz am Wahlabend gezeigt hat.
Ich glaube, das geht sehr gut beides zusammen, weil du als Regierungschef in dieser Lage, also wir schaffen es noch nicht, die Ukraine selber aus eigener Kraft zu unterstützen, kannst du nicht auf die Amerikaner verzichten. Und ich beobachte es so, dass er beides gleichzeitig versucht. Also Trump im Spiel zu halten und gleichzeitig zu ersetzen. Das ist ein Balanceakt, der mal besser gelingt und mal weniger gut. Aber ich glaube zum Beispiel, dass es tatsächlich Merz zu verdanken ist, dass die Amerikaner die Unterstützung, militärische Unterstützung der Ukraine nicht komplett eingestellt haben.
So, und weil er relativ schnell auch doch einen Draht irgendwie zu Trump gefunden hat und auch ernst genommen wird von Trump.
Ja, ne? Und zwar wurde er deshalb ernst genommen, weil er eben nicht auf Knien ins Oval Office gerutscht ist. Ich muss sagen, dass ich da ein bisschen Angst hatte als vor diesem Termin.
Das war nicht sogar richtig
die Vorstellung, einzuschätzen, ne? Genau, also die Vorstellung, dass man da einen deutschen Bundeskanzler gesehen hätte, der sich irgendwie ranschmeißt oder unterwirft. Also ich sage nur Mark Rutte, der NATO-Chef, wie der sich verhalten hat, die Mails, die der geschrieben hat und so weiter. Das würde ich ungern von einem deutschen Bundeskanzler sehen. Das hat Merz auch nicht gemacht, sondern er hat an ein paar strategisch sehr klug gewählten Punkten Trump widersprochen. Ja. Stimmt. Und zwar auf eine Weise, wo der sich nicht brüskiert fühlte, aber trotzdem gemerkt hat, da ist jemand mit einem eigenen Willen.
Absolut.
So, ja, und das war gut.
Ich erinnere mich auch, ich war da tatsächlich mit auf der Reise und Er hat ja sehr gute Kritiken gekriegt für diesen Termin. 45 Minuten war das. Warum hat er diese guten Kritiken gekriegt? Ich glaube, weil man da auch einen Merz gesehen hat, den man eigentlich so nicht so richtig kannte.
So.
Weil man hat ja so ein Bild von Friedrich Merz im Kopf, ne? Aus seiner Zeit als Vorsitzender, auch davor noch, so ein Hitzkopf. Jemanden, der sich leicht triggern lässt, der auch mal aus der Rolle kippt und so. Und da trat er gegenteilig auf. Relativ ruhig, berechnend,
geschmeidig. Strategisch denken.
Absolut. Also total. Ein ganz anderer Merz.
Deswegen meine ich, das war was mich überrascht hat. Und das haben wir an ein paar Stellen gesehen, so eine ideologische Biegsamkeit. Da sind wir natürlich auch schnell im Grenzgebiet zum Opportunismus.
Absolut.
Aber in dem Fall, also was diese heikle Beziehung angeht zu Amerika, zu Israel, wo Merz, dem man Machotum nachsagt, zwei Leute sich gegenüberstehen hat, die das sozusagen auch politisch überhöht verkörpern, so ein brachiales Bullitum,
ja.
Dass der da auch, also einen gewissen Spaß, ich beobachte ihn, ich habe das Gefühl, der ist richtig happy in dieser Rolle, sich als, ich sage das immer, Leader of the Free World.
Mhm. So formulierst du es ja auch in deinem Buch.
Ganz genau. Und damit meine ich eben Free World.
Mhm.
Also genau das, was Leute wie Trump und auch Netanyahu verachten, dieses Europäische, das macht er stark, aber auf eine Weise, die nicht trotzig ist und nicht rechthaberisch oder so.
Pünktlich zu seinem 100-Tage-Jubiläum hat Friedrich Merz für ziemlichen Ärger in der Union und seiner eigenen Partei gesorgt, indem er nämlich eine heikle außenpolitische Entscheidung getroffen hat, die auch ziemlich viele überrascht hat. Und zwar hat er die Waffenexporte an Israel teilweise eingeschränkt wegen der Situation in Gaza. War das jetzt aus deiner Sicht ein Ausweis seiner Führungsstärke oder ein klassischer Fehler?
Ich glaube, es war überhaupt kein Fehler, sondern es war im Grunde unvermeidlich. Also dass ein Mindset wie das von Benjamin Netanyahu und das von Friedrich Merz, einem deutschen Christdemokraten, irgendwann mal kollidieren müssen, das war abzusehen, das war unvermeidlich. Und der konkrete Anlass, der geht ja im Moment so ein bisschen unter, war, dass nach endlosen Bitten, bitte helft uns an eurer Seite zu stehen in Deutschland, indem ihr uns entgegenkommt, ihr Israelis in Sachen Nahrungsmittel nach Gaza. Stattdessen war die Reaktion der israelischen Regierung more of the same. Also den Krieg ausweiten, Gaza City evakuieren, räumen, besetzen und so weiter. Und ich bin der Meinung, Friedrich Merz konnte gar nicht anders, als darauf jetzt endlich auch mal konkret zu reagieren.
Aber trotzdem hätte er es doch besser absprechen können, intern zum Beispiel, dass er Markus Söder nicht mit einbezogen hat, ist doch einfach handwerklich ausbaufähig.
Gut, also man hätte diese Entscheidung besser vorbereiten können, okay. Aber die Vorstellung, dass ein deutscher Bundeskanzler außenpolitische Entscheidung von dieser Tragweite jetzt erstmal mit der gesamten Partei und jedem Fraktionsvorsitzenden in Castrop-Rauxel und Entschuldigung, Micky Beisenherz, nie wieder sage ich Castrop-Rauxel, abspricht, das ist einfach absurd. Das ist einfach absurd. Der muss die Beinfreiheit haben, solche Entscheidungen zu treffen, ohne bei Markus Söder eine Genehmigung einzuholen. Und was ich auch so ein ganz kleines bisschen lustig finde, ist, dass die Leute, die sich jetzt in heller Empörung von ihm abwenden, genau die sind, die die ganze Merkel-Zeit über gesagt haben, wo ist Führung, wo ist der klare Auftritt, wo ist die klare Ansage und so weiter. Und jetzt stellen wir fest, dieser Wunsch gilt eigentlich nur für den Fall, dass die Führung meiner Meinung ist. Wenn die Führung anderer Meinung ist, dann bitte Genehmigungen einholen, Konsens, Basisdemokratie. Are you kidding me? Also ich finde, das geht jetzt auch ein bisschen zu weit. Und Veit, ich glaube, wir beide haben ja schon den einen oder anderen Aufstand in der Union erlebt und wir wissen, wie diese Aufstände ablaufen. Das wird jetzt sehr schnell wieder im Sande verlaufen.
Das heißt, dieser Streit in der Union, glaubst du, der wird sich einfach von selbst erledigen?
Also ich glaube, man wird da weiter drüber reden müssen, weil man einfach die Israel-Politik darauf einrichten muss, dass dieses Israel ein völlig anderes Land ist als das, über das Angela Merkel noch mit ihrer Staatsräson gesprochen hat. Was wir jetzt aber erleben an diesem 100-Tage-Tag, ist ja, dass im Grunde das Thema jetzt wieder auf dem Tisch liegt, das für uns als Europäer sehr viel wichtiger ist als der Nahostkonflikt, nämlich der Krieg in der Ukraine. Also Donald Trump schickt sich an, wenn man ehrlich ist, am Freitag sich mit Putin in Alaska zu treffen und bei der Gelegenheit, mein Gefühl, weite Teile der Ukraine im Grunde unter den Bus zu werfen. Und hier, finde ich, zeigt sich wieder eine Stärke von Friedrich Merz, weil er nämlich dafür gesorgt hat, dass sich alle Europäer zusammenschalten und dann man auch noch mit Donald Trump und J.D. Vance spricht. Und da, finde ich, das ist eben das, was Merz Außenpolitik auszeichnet, dieser starke Auftritt auf der europäischen Bühne.
Wir sind ja voll in medias res schon, weil es geht um seinen Kernbereich, die Außenpolitik. Das hat er ja sehr schnell zum Schwerpunkt auch seiner Kanzlerschaft gemacht. Gleich in den allerersten Tagen ist er sofort rumgereist, nach Paris, nach Polen, war in den USA und anderswo. Also, das hat er ganz klar ins Zentrum seiner ersten Phase sozusagen gerückt, ist aber innenpolitisch natürlich dadurch ein bisschen verschwunden. Jetzt gibt es Leute, die sagen, war ein Fehler, weil den Kampf gegen die AfD und den Kampf um die verlorene Mitte, so der Titel deines Buchs, den gewinnt man nicht im Ausland, den gewinnt man hier vor Ort. War das ein Fehler, dass er den Akzent seiner ersten Phase, vielleicht sogar den Akzent seiner gesamten Kanzlerschaft, in der Außenpolitik verortet?
Das glaube ich überhaupt nicht. Erstens glaube ich, es ging absolut nicht anders, denn die Beziehungen zu unseren europäischen Nachbarn sind unter der Regierung Scholz dermaßen verkümmert, dass da sozusagen Not am Mann war. Und da musste mit Entschiedenheit aufgetreten werden. Und ich habe, wie jeder, beobachtet, dass seine Zustimmungswerte in diesen Wochen nach oben gegangen sind. Und mein Gefühl ist, dass die Leute genau dieses europäische Auftreten, diese Freundschaft mit Macron, Starmer, Zelensky und so weiter, das sehen Leute gern im Fernsehen. Das ist gutes Fernsehen gewesen. So, das, wenn das seinen innenpolitischen Kredit erhöht, ist es ja nochmal relevanter und richtiger und so weiter. Aber natürlich stimmt auch, und deswegen spricht er selbst ja auch schon vom Herbst der Entscheidung, dass hier in Deutschland echt viel ansteht. Da wird er umschalten müssen, aber natürlich die Verbindungen zwischen Außen und Innen liegen ja auch auf der Hand. Also sein Verhältnis zu Trump hat ja gerade bei dem, wie Trump politisch mit Zöllen bestraft, also auch Auswirkungen auf unsere Innenpolitik.
Absolut, absolut. Ja. Ich will trotzdem noch mal so ein kleines Konterargument liefern, weil er hat das ja auch im Wahlkampf schon stark gemacht, in seiner Programmatik zu sagen, ich will ein europäischer Kanzler sein, anders als Olaf Scholz und so. Das Weimarer Dreieck und so will er wieder stabilisieren und gerade den sozusagen engen Draht zu Emmanuel Macron und den Polen suchen. Ich frage mich so ein bisschen nach den ersten 100 Tagen, was ist denn da eigentlich draus gefolgt? Also klar, eine Reise nach Kiew, schöne Bilder, du sagst es, gutes Fernsehen, aber gleichzeitig dokumentiert auf vielen Feldern auch die europäische Schwäche, ja, gegenüber Israel beispielsweise, ja, es kommt nichts bei raus, der deutsche Ansatz, da im Gespräch mit der israelischen Regierung zu bleiben, um sie zu überzeugen, dass man den Gazastreifen irgendwie ein bisschen anders behandeln muss. Nicht so richtig aufgegangen offensichtlich. Trump, Ukraine, Zelensky, ist Europa da wirklich ein Faktor? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also was ist das Resultat dieses europapolitischen Aufschlags eigentlich in konkreter Politik? Das sehe ich noch nicht so ganz.
Also was ja zum Beispiel neu ist, das hatte unter Scholz schon angefangen, aber Merz baut es eben aus, ist, dass man umschaltet auf Investitionen in die ukrainische Rüstungsproduktion. Und sozusagen so wie die Holländer das machen und die Dänen das auch machen, wir lernen von denen, wie man Drohnen baut und so weiter und investieren in deren Industrie. Also das hat natürlich die leicht bittere Seite, helft euch selbst, weil wir schaffen es nicht. Aber in diesem Maß, in dem, was jetzt möglich ist, ist das, glaube ich, das zu machen, ist eine gute Idee. Mhm. Wo ich dir absolut recht geben würde und wo ich auch sagen würde, das hätte niemals passieren dürfen, ist, dass er seinem Freund Tusk, der ja auch noch in derselben Parteienfamilie ist wie er selbst, praktisch die Präsidentschaftswahlen verhagelt hat, ja, durch die wahnsinnig klobige, bullige und ungeschickte Art dieser Zurückweisung an der Grenze. Also die Peace hat die Gegner von Tusk haben ihren ganzen Wahlkampf damit bestritten, dass Tusk ein deutscher Freund ist und die Deutschen schicken uns ihre Migranten. Und es wäre ja ein leichtes gewesen für den Innenminister Dobrindt mit seinem polnischen Amtskollegen an der Grenze martialisch aufzutreten. Wir machen jetzt hier eine Truppe, die hier für Ordnung sorgt. Wir lassen uns gegenseitig nicht hängen. Das wäre ja ein völlig anderer Sound gewesen. Es hätte nichts gekostet.
Genau.
Und man hätte innenpolitisch in Deutschland dieselben Effekte gehabt. Also der Effekt, das finde ich ja vollkommen richtig, den Merz haben will, die tun was, den hätte man auch damit gehabt. Aber man hätte denen nicht dieses Geschenk gemacht, gegen die Deutschen zu polemisieren. Und das finde ich dafür, dass er gerade und völlig zu Recht an Scholz kritisiert hat, diese verschränkte Haltung und diese Rücksichtslosigkeit und diese Sprachlosigkeit gegenüber Osteuropa. Ich meine, einen Satz noch. Lustigerweise ist Merz der engagiertere Osteuropäer als Angela Merkel das jemals war, würde
absolut,
ich sagen.
Ja. Aber da bewegt er sich schon in der Tradition von Helmut Kohl.
Helmut Kohl, ganz genau, Helmut Kohl. Das wussten ja übrigens auch viele Leute nicht. Inzwischen wissen es alle, aber dass Merz seine ersten Sporen als Politiker im Europäischen Parlament verdient hat. Ja. Und ausgerechnet in den Zauberjahren 1989 bis 1994, der hat diese ganze hoffnungsfrohe Zeit in seinem Herzen behalten.
Absolut,
also das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber da kann er immer noch von zehren. Und das hat sich den Leuten hier mitgeteilt. Und da hatte ich das Gefühl, deshalb gehen seine Werte auch so ein bisschen nach oben.
Gibt es übrigens eine lustige Anekdote zum Europapolitiker Friedrich Merz. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das erste Mal, dass er Helmut Kohl kennengelernt hat, war in den 90er Jahren irgendwann bei einem Besuch seiner europapolitischen Gruppe im Kanzleramt. Mhm. Gab es ein Abendessen und Kohl hat gefragt, was wollt ihr trinken? Und Merz hat als einziger am Tisch gesagt, also ich hätte gerne ein Bier. Und Kohl, der alte Weintrinker, hat gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir hier Bier überhaupt haben im ganzen Land, hat nachgucken lassen, gab tatsächlich noch eine Flasche. Und das Erste, was Merz gemacht hat, ist aufs Etikett gucken, war natürlich abgelaufen. Also das war sozusagen das Kennenlernen von Friedrich Merz und Helmut Kohl. Seitdem guckt übrigens Merz häufig aufs Etikett von Bierflaschen. Ich habe das selbst auch schon mal erlebt.
Und dann auch auf den Bierdeckel.
Und auf den Bierdeckel, ja. Der ist ja weg, da kommen wir gleich noch zu. Ich wollte dich nämlich eigentlich als nächste Frage fragen, gab es für dich einen echten Tiefpunkt in den ersten 100 Tagen März? Oder war das, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Migrationspolitik, der Umgang mit Polen und so, war das ein Tiefpunkt?
Das war ein Tiefpunkt und für mich, ich bin ja halb Iranerin, war ein echter Schock, die Sache mit der Drecksarbeit. Also, dass er gesagt hat, die Israelis übernehmen mit ihrem Angriff auf den Iran, übernehmen für uns alle die Drecksarbeit. Ja. Ich verstehe genau, was er gemeint hat und ich halte gezielte Angriffe gegen Exponenten des islamischen Regimes für absolut gerechtfertigt, wie auch die gegen die Hamas-Führerschaft und die Hisbollah und so weiter. Alles wunderbar. Aber einer 10-Millionen-Stadt wie Teheran zu erklären, verlasst bitte die Stadt, denn wir wissen nicht, was wir machen werden. Und dann das Evin-Gefängnis zu bombardieren, wo dann die politischen Gefangenen blutend im Foyer liegen. Da dann zu sagen, Drecksarbeit. Ich weiß, dass er das nicht so gemeint hat, aber ich kann nicht anders als hören, die Iraner sind Dreck. Ich weiß, dass er das nicht so gemeint hat, aber im Iran kam das so an. Und dass Netanyahu dann sagt, macht jetzt bitte euren Aufstand und so. Auch bei den Oppositionellen, die in den Wochen danach alle verhaftet worden sind als Spione, weil man sich auf die Bemerkung von Netanyahu berufen hat. Er sagt es doch selbst, ihr seid eure Leute, ihr macht den Aufstand in deren Namen, ihr seid zionistische Agenten.
Absolut.
Also ich meine, die brauchen keinen Netanyahu, um Leute zu verhaften und zu foltern. Aber ich will nur sagen, also das war für mich so ein Tiefpunkt, wo ich dachte, das ist doch absolut unnötig, so eine Sprache zu sprechen.
Aber da kommt dann doch der alte Merz manchmal
raus.
Ja,
ne? Kommt der alte Merz. Also dass ein deutscher Bundeskanzler, finde ich, kann so einfach nicht reden.
Er hat ja einen Politikwechsel versprochen. Das war eigentlich das Kernmantra seines gesamten Wahlkampfs. Er will sozusagen das Land umkrempeln, reformieren, auf den Kopf stellen, modernisieren, flott machen. Er ist ja so ein bisschen wie so ein CEO aufgetreten im Wahlkampf. Ich frage mich, wo ist dieser Politikwechsel eigentlich wirklich erkennbar bisher?
Ja, also in der Migrationspolitik definitiv, weil da kommt es ja auch sehr auf den Sound an. Dass die Zahlen runtergehen, hatten wir auch schon vorher, aber der Ton bei uns wird jetzt anders Politik gemacht. Wir machen Schluss mit dieser Haltung, man kann Grenzen nicht schützen. Das ist ja ein Satz, den Angela Merkel mal gesagt hat, wobei ihr da zum Teil auch so ein bisschen Unrecht geschieht, denn sie meinte, wenn man es nicht machen will wie die DDR, dann, und da hat sie ja gewisse Gründe, darauf zu rekurrieren und so weiter. Trotzdem würde ich sagen, diese Haltung, man kann das nicht, also im Grunde so ein bisschen hilflos mit den Schultern zucken, dass das vorbei ist und dass man das signalisiert, das finde ich schon, das ist schon ein Politikwechsel. Und in der Sache werden ja auch Dinge anders gemacht, wobei die Zurückweisungen an der Grenze, die Zahlen, die das produziert, die sind ja lächerlich.
Ja.
Und jetzt rückt in den Blick, dass das eigentliche Thema eben die Integration ist, die Bildungspolitik, die zum Teil da am Boden liegt und wo die Überforderung ist und so weiter. Und eben auch die Sozialpolitik. Also die ganze Regierung guckt ja neidisch auf die Dänen, wo eine sozialdemokratische Regierung über den Hebel der Sozialpolitik da wirklich den Schalter umgelegt hat und so. Und du kennst dich ja viel besser in der SPD aus als ich, aber ein wesentlicher Grund dafür, dass eben der Schalter nicht umgelegt wird, ist die absolut verzweifelte Lage der SPD, die Merz, auch das vielleicht eine Überraschung, viel, viel dramatischer vor Augen steht. Also der hat ein wirkliches Bedürfnis der SPD, Luft zuzufächeln.
Warum?
Weil er denkt, die sind für die deutsche Demokratie unerlässlich. Wir brauchen eine starke Sozialdemokratie und er hat...
Weil er natürlich auch weiß, wenn die nicht mehr da ist, dann fehlt ihm ein Koalitionspartner in der Mitte und es bleibt ihm möglicherweise nichts anderes übrig, als mit der AfD was
zu machen. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist die sozusagen arithmetische, nüchterne Zahlen, das Zahlenverhältnis. Aber ich glaube, er denkt auch, und da finde ich, hat er absoluten Punkt, dass du eben eine Kraft brauchst, die für die Leute, die nicht so gut verdienen, einfach diesen Moment ein Aufstieg muss möglich sein und so, die das verkörpert. Und die Reformen, die wir bräuchten, ich sag nur Rente, gerade wurde der Nachhaltigkeitsfaktor abgeschafft, die Reformen, die wir da bräuchten, dafür bräuchte man natürlich eine starke Sozialdemokratie, die wie 98 fortfolgende einfach in Saft und Kraft steht und in der Lage ist, sowas zu schultern. Die SPD jetzt ist doch zu sowas gar nicht mehr in der Lage, im Gegenteil.
Stimmt. Erklärt das aber allein, dass der Reformer Friedrich Merz so verschwunden ist? Das hat doch auch mit ihm und mit der Union auch zu tun, oder?
Naja, also man merkt ja jetzt, in der Union ist das Grummeln über Merz ja sehr, sehr heftig. Ja. Und die drängen auf diese Reformen, die drängen auf die Rückkehr zur Schuldenbremse und. Denen passt nicht, dass die Stromsteuer am Ende dann doch nicht für alle gesenkt wurde und so weiter. Bei Merz ist es eben, glaube ich, so, dessen Priorität ist diese Gefahrenlage, in der Deutschland und Europa stehen. Dem ordnet er alles unter. Mhm. Also zum Beispiel die Schuldenbremse, dass er damit sich reden ließ, hat mit der außenpolitischen Lage zu tun, damit, dass er gedacht hat, die USA ziehen ihre Truppen hier ab, die steigen aus der NATO aus, wir müssen wahnsinnig schnell da was tun.
Das meiste fließt ja auch in die Verteidigung.
Und das Lustige ist ja, Veit, dass die Anerkennung, die Merz in Europa gefunden hat, die Glaubwürdigkeit, die hing ja lustigerweise an seiner Schuldenaufnahme.
Stimmt.
Da hat die Financial Times gesagt, nee, der Economist hat gesagt, fantastic Fritz.
Ja?
Und es ist irgendwie lustig, dass jemand, der noch bis einen Tag vor der Wahl dieses Mantra vor sich hergetragen hat,
und innenpolitisch unter Druck steht und in der Kritik steht, da einen Wechsel gemacht zu haben, außenpolitisch dafür geschätzt wird.
Dafür geschätzt wird. Das hat seine Glaubwürdigkeit unter Beweis gestellt. So, und das ist, glaube ich, der Grund dafür, dass er da in der eigenen Partei an Glaubwürdigkeit verloren hat. Aber ich würde immer sagen, er müsste bei denen, die sind ja nicht blöd, da, bei denen mehr dafür kämpfen, warum er das macht. Nur da hast du natürlich vorhin auch schon einen Punkt angesprochen. Er hat, als Olaf Scholz noch Kanzler war, im Bundestag diesen großartigen Auftritt gehabt, wo die Angriffe auf ukrainische Krankenhäuser und Kindergärten und so weiter, hat er gefordert, die unmittelbar zu beantworten mit der Lieferung des Taurus.
Ja,
und davon ist natürlich absolut nicht mehr die Rede. Also er nennt es strategische Ambiguität, aber ich fürchte, hinter der verbirgt sich, dass wir es eben nicht machen.
Absolut, ja, da scholzt er ein bisschen, glaube ich auch. Mariam, viele sprechen ja jetzt von einem Herbst der Entscheidungen, der vor uns steht. Warum ist das auch für Friedrich Merz so entscheidend?
Es müssen einfach wirklich gigantische Schritte in der Sozialpolitik gegangen werden, Sozialreformen. Und da sehe ich ein Riesenproblem für Friedrich Merz darin, dass er und seine CDU einem Bündnis der S-Parteien gegenüberstehen. Also die CSU und die SPD halten zusammen wie Pech und Schwefel, wenn es um Mütterrente, Pendlerpauschale, Gastrosteuer und so weiter, wenn es um diese Dinge geht, die eben alle das Problem haben, dass sie zusätzliche Ausgaben schaffen, die aber nur verfrühstückt werden, sogenannte konsumtive Ausgaben, die nichts an Wachstum bringen und die keine wirklichen Investitionen sind. Da ist die CDU total dagegen, aber gegen dieses Bündnis ist sie einfach machtlos.
Jetzt sagen ja viele, dass und Markus Söder vor allem sagt, dass diese Koalition Schwarz-Rot sowas ist wie die letzte Patrone der Demokratie. Teilst du eigentlich diese Analyse? Ach,
ich hasse das. Ich meine, wie oft will man sich so klein machen? Es ist ja immer im Grunde so, dass man, das ist überhaupt für mich ein Riesenthema, die defensive, ängstliche Haltung, mit der die Union auf die AfD blickt. Also im Grunde, je stärker ihr seid, desto schlechter waren wir. Nö, also mal abwarten. Und kann schon sein, dass die jetzt in Sachsen-Anhalt einen Triumph einfahren. Ich finde die Arbeit mit diesem Schrecken, und dann ist alles sozusagen, was man tut, Antifa-Arbeit. Das ist nicht gut. Das tut der Demokratie auch nicht gut. Ich finde viel kühler, viel kühler sagen, also von Leuten, die chinesische Spione beschäftigen und sich von Chinesen Reisen bezahlen lassen, lassen wir uns schon mal gar nichts über Patriotismus erzählen. So geht's schon mal los. So, dann ganz in Ruhe das eigene Ding machen und nicht dauernd zu tun, wie gesagt, als wäre alles irgendwie Antifa-Arbeit.
Es trägt auch das innere Scheitern so in sich schon, ne? Wenn man sagt, das ist die letzte Patrone. So. Man erhöht auch fast den Reiz für die AfD zu stimmen, weil man so denkt, das ist jetzt noch einmal muss man werfen. Ja. Eine Legislaturperiode muss man warten, dann ist es ja auch legitim für die AfD
zu stimmen. Und vor allen Dingen, was ich daran aus dem Mund von Markus Söder, also jemandem, der mit der Forderung nach der Mütterrente das ja noch befördert hat, worüber wir hier schon sprechen, dass nämlich die Schuldenaufnahme, die hat ja nur Sinn, wenn sie Investitionen befördert und nicht, wenn sie verfrühstückt wird. Ja. Und das ausgerechnet der dazu so beigetragen hat. Ich meine, die Stromsteuer hätte man leicht finanzieren können, wenn man auf diese verfluchte Mütterrente verzichtet hätte, die sowieso nur Leuten zugutekommt, hat jetzt eine Kollegin in der FAZ nochmal sehr dankenswert aufgeschrieben, die es nicht nötig haben. Also der sollte mal ganz, ganz ruhig sein, finde ich.
Wir sind ja ein Bilanz-Podcast hier heute und deswegen eine banale Frage für dich zum Schluss auf einer Skala von 0 bis 10. Wie gut ist Friedrich Merz als Kanzler? Ich frage deswegen, weil wir uns diese Zahl dann hinlegen und wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann fragen wir es wieder und dann gucken wir, wie die Entwicklung ist. Also von 0 bis 10, wie gut ist Friedrich Merz als Kanzler?
7.
Wir schauen, wie sich das entwickelt. Mariam, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Das war die Sommeredition unseres Podcasts, in dem wir etwas mehr Zeit haben als in unserem täglichen 5-Minuten-Talk. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da mit einer weiteren Sommeredition. Und den normalen 5-Minuten-Talk gibt es dann wieder ab Anfang September.